Guten Abend. Es sind schier unfassbare Bilder aus dem Katastrophengebiet wie dieses. Hier ist nichts mehr heil. Ganze Straßenzüge sind in sich zusammengefallen und haben tausende Menschen unter sich begraben. 23 Millionen Menschen sollen betroffen sein von dem Erdbeben, das gestern den Südosten der Türkei und den Norden Syriens heimgesucht hat, mit zwei schweren Erdstößen in der Grenzregion. Und wir blicken zunächst nach Cindiris in Syrien, wo 40 Stunden danach vielerorts noch überhaupt keine Hilfe von außen angekommen ist. Ramin Sina.
Manche haben alles verloren. Ihre Verwandten, ihre Freunde, ihr Zuhause. In der Kleinstadt Cindiris herrscht Trauer. Sie brauchen Hilfe. 80% ihrer Häuser seien eingestürzt. Doch hier im Nordwesten Syriens, wo die Regierung aus Damaskus keinen Einfluss hat, ist offenbar noch keine internationale Hilfe angekommen. Hier sind mehr Menschen unter dem Geröll als drüber. Auf 400, 500 Menschen unten kommen 10 oben, die versuchen, sie rauszuholen. Wir brauchen Maschinen. Ein Lichtblick wenige Kilometer weiter. Ein Mann ruft: Schau mich an, kleine Nur. Schau, hier ist dein Vater. Und das Mädchen ist tatsächlich wohlauf. Die freiwilligen Helfer der Weißhelme bergen hunderte Überlebende. Doch sie kommen mit der Arbeit nicht hinterher. 10 Jahre des Krieges haben uns nicht so zugesetzt wie 1,5 Minuten Erdbeben. Erste internationale Hilfe ist bislang nur in den Gegenden eingetroffen, die von der Regierung kontrolliert werden. Dort stehen 300 russische Soldaten bereit. Russland ist ein Verbündeter der syrischen Regierung, ebenso der Iran, der Hilfsgüter schickt. Hilfsorganisationen, die der Assad-Regierung nahestehen, fordern mehr internationale Unterstützung und das Ende westlicher Sanktionen. Wir haben nicht genug schwere Ausrüstung für Rettungseinsätze. Wir haben riesige Probleme. Das liegt an Sanktionen. In Cindiris versuchen sie verzweifelt die Rettung mit bloßen Händen. Die Zeit läuft weg und es ist kalt. In der Nacht drohen viele Verschüttete zu erfrieren.
In der Erdbebenregion wird nach jedem Lebenszeichen gegriffen. Oft ist es gespenstisch still, weil die Rettungskräfte dort zu graben beginnen, wo sie Stimmen hören können. Immer wieder gibt es solche glücklichen Momente, doch die Zahl derer, die nur noch tot geborgen werden können, wächst stündlich. Bislang wurden mehr als 7000 Todesopfer gemeldet. Im Südosten der Türkei, in der Stadt Malatya, kommt zum ganzen Unglück jetzt auch noch Eis und Schnee. Gabriele Dunkel.
Ein wenig Wärme. Am Nachmittag hat es in der Provinz Malatya zu schneien begonnen. Es ist eiskalt. Die Einheimischen sind verzweifelt, fühlen sich in ihrer Not alleine gelassen. Sehen Sie selbst unsere Lage. Sie sagen, der Staat sei überall. Wo ist denn der Staat? Wo sind Sie seit 2 Tagen? Obwohl 9000 Soldaten und 53.000 Rettungskräfte im Einsatz sein sollen, hat es offenbar keiner bis hierher geschafft. 70 Länder haben ihre Hilfe angeboten. Viele Teams sind bereits vor Ort. Wie dieses griechische. Feuerwehrleute, Rettungshunde und Ärzte sind in der Provinz Hatay. In den Trümmern hören sie Rufe. Ein Mädchen, begraben in 7 Meter Tiefe unter Tonnen von Schutt. Fatma, 6 Jahre alt. Eines lebt, aber da liegen 2 kleine Mädchen, die sich umarmen unter einem Treppenhaus. Wir kämpfen jetzt darum, sie schnell herauszuholen. Fatma hat es nicht geschafft, aber ihre 7-jährige Schwester lebt. Bei all dem Leid, den ganzen Tag über, gibt es auch viele Erfolge für die Rettungskräfte. An vielen Orten, wie hier in Antakya, sind ganze Häuserreihen zerstört. Die Stadt liegt in Trümmern. Verzweifelt rufen Helfer nach Vermissten. Es wird nun nach Personen geschaut, die auf sich aufmerksam machen. Meine Mutter sagt nichts. Ich rufe sie, aber sie reagiert nicht. Wahrscheinlich ist sie erdrückt. Am Abend dann noch ein Erfolg. Ein Mann kann lebend aus den Trümmern geholt werden. Nach über 40 Stunden. Die ganze Nacht werden die Helfer weitersuchen. Nur kurzes Verschnaufen. An Aufgeben denkt hier niemand.
Und im besonders schwer getroffenen Adıyaman erreichen wir jetzt unsere Korrespondentin Katharina Willinger. Katharina, ist bei dir schon Hilfe von Seiten der Behörden eingetroffen?
Ja, tatsächlich sehr wenig. Die Anwohner hier hinter uns sind ja auch gerade welche damit beschäftigt, noch Menschen zu bergen, sagen, wir müssen die meisten Aufräumarbeiten, Bergungsarbeiten alleine leisten. Wir haben hier den ganzen Tag über sehr viel Wut erlebt. Gerade eben ist ein junger Mann an uns vorbeigelaufen und hat gesagt, bitte sag vor der Kamera, dass der Staat hier quasi nicht vorhanden ist. Und das ist tatsächlich so der Fazit in dieser Region. Wenig Hilfe von außen, internationale Rettungsteams habe ich hier auch noch nicht gesehen. Und das, obwohl Adıyaman eben so schwer getroffen ist. Es soll hier offiziell mehr als 800 Tote geben. Die meisten Leute gehen davon aus, dass es sich in die Tausende belaufen wird.
Katharina, wie sicher sind denn grundsätzlich die Häuser in der Türkei? Dass man in einem Erdbebengebiet wohnt, weiß man ja eigentlich.
Ja, ich meine, wenn man sich hier die Straßenzüge ansieht, dann muss man schon feststellen, dass es vermutlich nicht nur an der Naturkatastrophe gelegen ist, sondern tatsächlich auch an der Baustruktur. Es gibt hier immer wieder Bauamnesien, vor Wahlen vor allen Dingen. Es wird viel Baupfusch betrieben, obwohl es eigentlich strenge Vorschriften gibt, was die Erdbebenschutzmaßnahmen, die Bauvorschriften angeht. Aber die werden immer wieder missachtet. Händler versuchen, mehr Fläche zu schaffen für ihren Laden beispielsweise, entfernen tragende Wände. Davon hören wir immer wieder. Bauherren bekommen Genehmigungen ausgestellt über Beziehungen, die sie eigentlich so nicht bauen dürften. Und das ist auch der Vorwurf von vielen Menschen heute hier. Sie sind natürlich extrem im Schmerz, sind wütend. Sie sagen, das ist nicht nur eine Naturkatastrophe gewesen, das ist auch menschgemacht.
Danke, Katharina Willinger, für die Eindrücke und Einschätzungen aus Adıyaman. Und Sie können weiter für die Opfer spenden unter dem Stichwort ARD Erdbeben Türkei und Syrien. Spendenkonto.de 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Ein Rettungsteam kommt sogar aus der Ukraine, einem Land, das selbst dringend Hilfe braucht. Und die hat er heute mitgebracht nach Kiew. Der deutsche Verteidigungsminister war heute überraschend bei Präsident Zelensky und verkündete, dass Deutschland zusammen mit anderen Partnern mindestens 100 Leopard 1 Panzer liefern wird. Und die Ukraine hofft, dass diese schnell kommen, denn hier fürchten sie, dass Russland eine Großoffensive noch diesen Monat starten könnte. Oliver Feldfort.
Seine Kameraden nennen ihn Anwalt. Und das war er auch, bevor er vor einem Jahr eingezogen wurde. Jetzt ist seine Einheit aus dem stark umkämpften Bachmut zur Erholung in Kiew. Bald geht es zurück in den Krieg und dafür hoffen sie auf Waffen aus dem Westen. Waffen wie der Leopard würden uns auf dem Schlachtfeld helfen. Wir würden nicht mehr von den Russen aus unseren Schützengräben gedrängt werden. Wir könnten wieder angreifen und uns besser verteidigen. Meine Division braucht wirklich diese aktive Unterstützung. Diese Unterstützung betont der deutsche Verteidigungsminister heute bei seinem Besuch einer Gepard-Stellung in Kiew. Diese Flugabwehrpanzer sind seit Monaten in der Ukraine im Einsatz. Pistorius sagt weitere zu. Später trifft er Panzerbesatzungen, die bald in Deutschland auf dem Leopard 2 trainiert werden. Die deutsche Regierung hat 14 dieser Kampfpanzer fest zugesagt. Viele andere europäische Länder zögern noch. Doch er hat Neuigkeiten, die Ukraine soll über 100 der älteren Leopard 1 bekommen.
Das ist eine Koalition der Niederländer, der Belgier und der Dänen und noch ein, zwei anderer. Und es geht um Panzer, die im Depot stehen, die nicht mehr einsatzbereit sind, die einsatzbereit gemacht werden müssen. Die Industrie hat zugesagt, das zu können.
Und so kann Boris Pistorius dem ukrainischen Präsidenten Zelensky die ersten Leopard 1 Panzer auch erst für den Sommer in Aussicht stellen. Die ukrainische Führung ist erleichtert. Zurzeit zählt jeder Panzer.
Und damit sind die kurzen Tagesthemen schon rum, nur das Wetter fehlt noch und das ist schnell erklärt. Sonne, Sonne, Sonne bei Temperaturen von meist 2 bis 7 Grad.